Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bitte nehmt doch wieder Platz. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Schön, dass wir zusammen sind und heute Morgen hier miteinander Gottesdienst feiern können. Zwei Jungs prügeln sich in einem Vorgarten. Kommt der Pfarrer vorbei, war gerade unterwegs, sieht die beiden, wie sie sich aufeinander einschlagen und sagt, stopp, 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 ihr zwei. Habt ihr nicht das Jesuswort gelernt, wo Jesus gesagt hat, liebet eure Feinde? Worauf einer der beiden Jungs antwortet, doch, doch, das kennen wir schon, aber der hier, der ist nicht mein Feind, der ist nur mein Bruder. Der Wochenspruch für die neue Woche, der passt da genau dazu. Da heißt nämlich in 1. Johannes 4, dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Ja, also wer sagt, er liebt Gott, der hat auch die Verantwortung, seinen Bruder zu lieben. Und damit sind wir im Prinzip beim Doppelgebot der Liebe, wo Jesus sagt, das ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes, des ganzen Gebotes. All das, was Gott will, kulminiert in diesem einen Doppelgebot. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit sind wir schon beim heutigen Thema. Es geht nämlich heute um das Gottlieben. Und wie drückt man seine Liebe zu Gott aus? Na ganz einfach, indem man es ihm sagt. Und eine Art und Weise, Gott seine Liebe auszudrücken, ist Lobpreis und Anbetung. Wir sind ja in einer Predigtreihe im Kooperationsraum zum Thema Lobpreis in der Bibel. Letzte Woche war die Martha Sieber da und hat speziell ein Lied, ein Lobpreislied aus der Bibel zum Thema gehabt, aus Jesaja 5, das Weinberglied. Heute geht es mal ganz allgemein um das, was ist eigentlich Lobpreis und Anbetung? Woher kommt es? Was steckt da dahinter? Wir werden uns eine spezielle Situation angucken und werden sehen, dass Lobpreis und Anbetung tatsächlich Kraft hat, unser Leben zu verändern und auch uns zu prägen. Und jetzt singen wir erstmal gemeinsam und steigen im Prinzip schon ein in den Lobpreis mit dem ersten Lied, wo ich auch stehe, aus dem neuen Liederbuch, die 221. So, wir machen im Prinzip weiter mit der Anbetung, mit dem Lobpreis, indem wir einen Lobpreispsalm gemeinsam beten, den allerletzten, den 150. Und ich bitte euch dazu aufzustehen und würde vorschlagen, dass wir das heute so machen, dass wir halbversweise im Wechsel beten. Ich beginne mit, von euch aus gesehen, der rechten Seite und der Empore mit dem ersten Halbvers und ihr dürft dann jeweils den eingerückten Halbvers sprechen. Psalm 150, Nummer 758 im Gesangbuch. Und wir fangen an. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn für seine Taten.
Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit.
Lobet ihn mit Posaunen.
Lobet ihn mit Saiten und Harfen.
Lobet ihn mit Pauken und Reigen.
Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen.
Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Vater, dazu hast du uns berufen, dich anzubeten, dich zu loben mit unseren Liedern, mit unserem Leben, als Einzelne, als Gemeinde. Und deshalb sind wir hier heute Morgen, um dir die Ehre zu geben. Danke, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist und dass wir ja jetzt in den Raum treten können, wo wir dir begegnen können. Und darum bitten wir dich jetzt in der Stille. Herr, wir danken dir für diese Zeit mit dir jetzt und dass du für jeden von uns, was heute Morgen bereit hast, ein Wort, ein Gedanke, was uns weiterbringt im Glauben. Danke, dass du hier bist. Amen. Wir nehmen bitte Platz und kommen zur Stelle.
Als Schriftlesung hören wir heute einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief, dem Brief des Paulus an die Kolosser, Kapitel 3, ab Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir singen jetzt das nächste angeschlagene Lied.
Thank you.
So, ich komme euch etwas entgegen. Ich hoffe, das ist okay. Aber ich muss selber noch nachher da hochgucken, dass ich was sehe. Und dann hört man mich vielleicht auch ein bisschen besser. Ich neige zum Schnellreden, habe ich gerade auch wieder gehört. Das ist leider so. Ich bemühe mich und hoffe, dass ihr alles gut verstehen könnt. Also, es geht um Lobpreis und Anbetung. Was meinen wir damit? In allererster Linie geht es natürlich darum, um gesungene Gebete. Also, dass wir im Lied quasi Gott was zusagen, dass wir ihm was zusingen. Machen wir ja im Gottesdienst auch. Wobei man ehrlich sagen muss, dass der Teil der Anbetung im württembergischen Predigtgottesdienst doch sehr eingedampft ist. Also wir haben im Prinzip ein liturgisches Stück, das Er sei dem Vater. Das ist die offizielle Anbetung in unserer Liturgie. Es gibt andere Gemeinden, da spielt die Anbetung eine größere Rolle. Da gibt es ganze Anbetungsblöcke, wo dann ein Lied nach dem anderen gesungen wird. Wir machen das in Gronau so, dass wir einmal im Monat einen Gottesdienst haben, wo das auch speziell stärker im Vordergrund steht. Und natürlich haben wir die Anbetung auch in den Liedern, die wir singen, also in den Chorälen zum Beispiel oder auch in den modernen Lobpreisliedern. Vorher haben wir schon eins gesungen davon. Wobei es dann natürlich auch andere Lieder gibt, die eher die Verkündigung im Vordergrund haben. Heute schauen wir uns mal an, was das mit dem Lobpreis so auf sich hat. Und es ist ja so, Lobpreis und Anbetung oder auch gesungene Lieder ist für die einen eigentlich nur das Rahmenprogramm oder das Vorgeplänkel zur Predigt. Ja, es gibt manche, die kommen deshalb zum Gottesdienst, weil sie sagen, ich will die Predigt hören. Es geht um das Wort. Und das drumherum, das stehen wir halt auch durch, aber die Predigt, das ist das Eigentliche. Und da gibt es ganz andere, die sagen, also mir ist es wichtig, dass ich diese Lieder singe. Mir ist es wichtig, dass ich Gott was zusinge. Da spüre ich die Nähe Gottes. Das gibt mir geistlich was. Und die Predigt, das nutze ich dann, um ein Nickerchen zu machen, bis es zum nächsten Lied wieder übergeht. Also es gibt so unterschiedliche Gottesdiensttypen, je nachdem, wie man eben auch geistlich geneigt ist und was der persönliche Zugang auch zu Gott ist. Aber Anbetung ist ja viel mehr wie nur singen. Das gehört auch dazu, aber Anbetung ist eigentlich ein Lebensstil. Anbetung ist ein Lebensstil, der uns hilft, dass wir uns immer wieder neu fokussieren, dass wir uns neu ausrichten auf den Gekreuzigten, ausrichten auf den lebendigen Gott. Dazu ist die Anbetung eigentlich da. Und um das zu sehen, wie das funktionieren kann und wie das auch im Alltag Kraft geben kann, tauchen wir jetzt mal ein in die Geschichte aus dem Alten Testament und schauen uns den König Josaphat an. Ich habe euch leider kein Bild dabei, es gab noch keine Kameras damals, aber ich kann euch kurz sagen, wer das war. König Josaphat war König von Juda im 9. Jahrhundert, hat regiert von 872 bis 849 vor Christus, also schon eine ganze Weile her. Und er war ein besonderer König, weil er einer derer war, die auf Gott gehört haben. Es gab ja viele Könige in Juda, die waren ganz anders drauf. Und der Josaphat, der war so, dass ihm es wichtig war, zu Gott Treue zu halten. Und er hat auch einige Reformen eingeführt, um den Glauben an Gott wieder ganz neu wichtig zu machen für das Volk Israel. Und da tauchen wir mal ein in eine Geschichte, in eine Situation, in der der Josaphat drin war. Wir gehen in 2. Chronik 20. Danach zogen die Moabiter, Ammoniter und einige der Meuniter gegen Josaphat in den Krieg. Boten kamen und meldeten Josaphat ein riesiges Heer aus Hedom. Vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereits in Hazeson Tamar, ein anderer Name für Engedi. Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Josaphat ist mächtig unter Druck. Krieg steht direkt davor. Ein Feind steht vor den Toren und nicht nur ein Feind, da heißt hier ein riesiges Heer ist es sogar. Also nicht nur ein kleiner Feind, sondern da ist wirklich richtig Druck im Kessel bei ihm. Und deshalb hat er eine Gefühlsregung, die wir kennen, wenn wir vor einer großen, schweren Herausforderung stehen, wenn uns irgendein Heer quasi bedroht, dann fürchteten wir uns. Und so ist es bei ihm auch. Josaphat hat sich vor der Situation gefürchtet. Und ich glaube, so ein kleines bisschen kann man nachvollziehen, wie er sich gefühlt hat. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass wir, möge es noch lange so sein, nicht im Krieg sind, dass wir die Situation nicht haben. Aber wir kennen, glaube ich, auch die Situation, dass irgendwas unser Leben bedroht. Es gibt Feinde, Heere, die unser Leben auch bedrohen. Das kann eine Prüfung sein, die ansteht. Das kann ein Krankenhausaufenthalt sein. Das kann eine schwierige Situation in der Arbeit sein. Es gibt Heere, die uns auch bedrängen, sogar Feinde im Leben, die uns vielleicht das Leben schwer machen wollen. Ich glaube, wenn wir genau in uns reinhören, dann entdecken wir solche Dinge, vor denen wir auch uns fürchten und Angst haben. Und um den Josaphat ein bisschen nachzudenken und sich um uns in ihn reinzufühlen, machen wir jetzt eine Minute Stille, wo jeder kurz überlegen kann, was ist das Heer, das mich gerade belagert? Was macht mir gerade Angst? Leider ist es so, dass wir in der Situation der Furcht und der Angst oft falsch reagieren. Es gibt einen griechischen Gott, eine griechische Göttheit, also einen griechischen Götze, der heißt Pan. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist der mit der berühmten Panflöte, aber das ist auch das einzigste Schöne an ihm. Denn Pan und Panik oder Panik kommt von Pan. Das ist also der Gott, die Gottheit, die in der griechischen Göttermythologie Panik auslöst. Und wenn wir in Angst und Panik verfallen, dann huldigen wir im Prinzip diesem Götzen Pan. Wir alle wissen, Angst und Panik, das kann lähmen, das kann uns fesseln, das kann binden. Es gibt ja die sprichwörtliche, was ist das, Maus oder Kaninchen vor der Schlange, das erstarrt vor Angst und nichts mehr machen kann, weil die Angst so mächtig ist. Wenn wir der Angst vertrauen, dann huldigen wir letztlich dem Gott Pan. Und da stellt sich die Frage, wem vertraue ich in dem Moment? Angst ist eigentlich ein sehr, sehr ehrlicher Gradmesser, in welchem Bereich unseres Lebens Gott noch nicht die Herrschaft hat. Denn wenn ich in einer Angstsituation der Panik, dem Pan und der Angst das Feld überlasse, dann regiert in dieser Lebenssituation noch nicht Gott. Angst und Sorgen sind ein Gradmesser dafür, ein ehrlicher und unbestechlicher Gradmesser, wo Gott noch nicht in unserem Leben regiert. Die Frage in der Situation, in der auch der Josaphat war, ist, wem höre ich zu? Ja, wem gebe ich mein Herz? Wem vertraue ich letztlich? Wen lasse ich zu, dass er mich regiert? Ist es Pan? Ist es die Panik? Oder ist es letztlich der allmächtige Gott? Das heißt, in dem Zuwenden zu Gott, in der Anbetung, entscheide ich mich, dass Gott derjenige ist, der mich regieren soll und nicht die Panik. Und jetzt schauen wir uns an, wie das bei Josaphat aussah. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen. Ja? Nicht Pan, sondern den Herrn. Auch aus allen Städten Judas. Im neuen Vorhof, im Haus des Herrn, trat Josaphat vor das Volk von Juda und Jerusalem. Er betete: Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Was macht also Josaphat? Josaphat proklamiert die Wahrheit über Gott. Er ruft aus, er ruft über das ganze Volk aus, wer Gott wirklich ist. Und er proklamiert diese Wahrheit über Gott nicht, weil er sie irgendwie fühlt. Ja, manche sagen, ja, beim Lobpreis spielt das Gefühl eine große Rolle, da kommen wir nachher nochmal drauf. Er sagt die Wahrheit nicht, weil er sie fühlt, sondern er sagt die Wahrheit, weil sie wahr ist. Eine Wahrheit ist deshalb wahr, weil sie wahr ist und nicht deshalb, weil ich sie fühle. Und warum weiß er das? Von seinen Vorfahren, die Gott erlebt haben. Weil die das aufgeschrieben haben. Also letztlich aus der Heiligen Schrift. Das heißt, er proklamiert Wahrheiten, die er aus Gottes Wort kennt. Und die ruft er jetzt regelrecht aus und sagt, du bist der allmächtige Gott. Du bist derjenige, der regiert. Du bist der Herr über Reiche über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Ja, er sagt, er ruft aus, dass Gott der allmächtige Gott ist. Dass er nicht nur so ein kleines Göttchen ist, sondern dass er derjenige ist, der wirklich auch diese schwierige Situation in Händen hält. Das ruft er aus über sich und über dem ganzen Volk. Und diese Proklamation ist eine Entscheidung bei ihm gewesen und kein Gefühl. Fühlen tut er sich nicht gut in der Situation. Aber er entscheidet sich dafür. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Wahrheit ist wahr, weil sie wahr ist und nicht, weil ich sie fühle. Und dann fährt er fort. Vers 7. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Also damals bei der Landnahme. Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Er stellt quasi rhetorische Fragen, deren Antwort er ja schon kennt. Und die Antworten kennt das ganze Volk. Und damit macht er einmal mehr deutlich, wer hier das Sagen hat und was Gott alles schon getan hat. Und dann fährt er fort und jetzt kommt er zu seinen Ängsten. Jetzt kommt er zu dem, warum jetzt die Situation so schwierig ist. Vers 8. Dein Volk, da geht's weiter, dein Volk hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten immer, wenn uns ein Unglück droht, ja, jetzt kommen die Unglücke, die Schwierigkeiten, immer wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit, Hungersnot, Arbeitslosigkeit, Prüfung, Krankheit, Krankenhausaufenthalt, immer wenn das kommt, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und uns helfen. Josaphat zählt also die ganzen Unglücke auf, die uns drohen können und er sagt, wir dürfen damit in deine Gegenwart gehen, in deine Nähe, in die Anbetung. Wir dürfen dir das alles bringen, dürfen dich anflehen und ich bin sicher, wenn wir das tun, dann wirst du uns hören und dann wirst du auch helfen. Das heißt, er entscheidet sich ganz bewusst. Ich vertraue, ich lasse nicht die Panik in mir hochkommen. Ich huldige nicht der Gottheit Pan, dem Götze, sondern ich lege mein Vertrauen auf Gott. Er entscheidet sich, Gott zu beten, Gott anzubeten, ihn zu ehren. Deshalb kommen sie zusammen im Tempel, in die Gegenwart des Herrn zu treten, weil er sich von da Hilfe und Kraft für seine Situation erhofft und auch erglaubt. Wir werden nachher gleich sehen, wie die Geschichte weitergeht und was das für Folgen hat und machen jetzt einen kleinen Exkurs beim Thema Lobpreis und Anbetung. Woher kommt es eigentlich? Was bedeutet es eigentlich in der Tiefe, Gott anzubeten? Es gibt da im Englischen für Anbetung das Wort Worship. Und das ist ganz interessant von der Herkunft des Wortes her. Worship kommt aus dem Altenglischen, Worthiness, und heißt so viel wie Gott oder jemand anderem, je nachdem, wie man sich aussucht, den Wert und die Ehre beimessen, die ihm gebührt. Das heißt, Anbetung ist letzten Endes die Erfüllung des ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Anbetung heißt Gott, Gott sein lassen, ihn zum Gott machen und nicht zu sagen, andere Dinge dürfen Gottheiten sein, andere Dinge dürfen regieren. Anbetung ist die Erfüllung des ersten Gebotes. Gott die Ehre beimessen, ihn als den anzubeten, der er wirklich ist, nämlich der lebendige Gott. Das war jetzt das Englische. Jetzt gehen wir mal in das Biblische rein, woher der Begriff Lobpreis im Biblischen kommt. Soll ja auch ein kleiner Bildungsgewinn sein heute Morgen, so ein Gottesdienst. Also es gibt im Neuen Testament und auch im Alten Testament das griechische Wort proskyneo. Das heißt so viel, also heißt anbeten, aber im Sinne von sich niederwerfen. Also sich wirklich vor jemand hinknien, niederwerfen, vielleicht sogar mit dem Gesicht bis auf den Boden, um jemand mit der Gestik und auch mit dem Herzen zu zeigen, ich unterwerfe mich dir. Ich würdige dich als König, als den, der etwas über mich sagen darf, als den, der Herr ist. Ein biblisches Beispiel, wo dieses Wort vorkommt, ist die Geschichte von Jesus im Aussätzigen. Als der Aussätzige dann zu Jesus kommt, heißt, und siehe, ein Aussätziger kam und fiel vor ihm nieder. Er machte Proskyneo vor Jesus und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und jetzt, das bedeutet Proskyneo, der Mann erkennt Jesus als Herrn an und bringt ihm die höchste Verehrung entgegen. Ja? Er erkennt, er ist Gottes Sohn, er würdigt ihn als Gottes Sohn. Das ist Anbetung. Ihm den Wert beimessen, der ihm gebührt. Proskyneo. Und es kann sich eben auch in der Geste zeigen, in einer richtig körperlichen Geste, dass man sich niederwirft vor jemand. Ein zweites biblisches Wort für Anbetung oder für Lobpreis ist Hymneo. Hymneo heißt so viel wie singen, loben oder eine Hymne anstimmen. Das ist das, was so das Geläufigste ist. Biblisches Beispiel, als Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl zusammensaß und am Ende heißt dann: Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg, bevor das dann seinen Lauf nimmt, das Ganze. Also so am Ende dieses Abendmahls haben sie Hymneo gemacht. Sie haben gemeinsam gesungen, sie haben gemeinsam Gott gelobt. Ein weiterer biblischer Begriff, und jetzt wird es etwas exzentrischer, sage ich mal, ist Halal. Von Halleluja, da steckt es drin, dieses Halal. Kommt also aus dem Hebräischen. Das heißt, preisen, jubeln und tanzen. Und zwar vor allem laut und ausgelassen preisen, jubeln und tanzen. Vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, als David vor der Bundeslade hertanzt, als er überführt hat. Da hat er sich in den Augen seiner Frau lächerlich gemacht vor dem ganzen Volk. Ja? Der hat blank gezogen, der ist getanzt, der hat gejubelt. Der war so drin in der Anbetung, in der Verherrlichung seines Gottes, dass ihm es völlig egal war, dass die Leute gesagt haben: Du bist verrückt, du kannst doch als König nicht so rumlaufen. Aber das war ihm ganz egal, weil er wollte einfach mit seinem ganzen Körper seinem Gott die Ehre geben. Das ist Halal. Also da darf es dann auch mal etwas enthusiastischer zugehen. Und wir haben noch einen letzten Begriff, es gibt noch mehr, ich habe das mal ein paar mitgebracht. Yada. Yada wird übersetzt mit Danken, Bekennen, wird auch benutzt für die Hände erheben, also für diese Gestik, dass man im Gebet, im Lobpreis die Hände zu Gott erhebt und ihm dankt. Zum Beispiel im Psalm 106, da heißt: Preiset Yada den Herrn, denn er ist gut und seine Güte, seine Gnade währet ewiglich. Ich habe das deshalb auch gebracht, wenn wir gleich sehen werden, dass auch bei Josaphat eine dieser Ausdrucksweisen tatsächlich die seine war, um seine Anbetung auszudrücken. Schauen wir mal, wie es weiterging. Da machen wir weiter, Vers 13. Das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Finde ich übrigens auch einen interessanten Hinweis. Lobpreis und Anbetung ist nicht nur was für gestandene Erwachsene. Lobpreis und Anbetung ist was für jede Generation. Und das Schönste ist, wenn alle Generationen zusammen Jesus anbeten. Aber das nur nebenbei. Das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf Jahaziel. Er war ein Sohn Zecharias und Enkel von Benaja, dessen Vater Jehiel und dessen Großvater Matanja gewesen war, ein Levit und Nachkomme Asaphs. Jahaziel rief: Hört, König Josaphat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems. So spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst. Und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Sitz herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung. Dann verhaltet euch still. Und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. König Josaphat verbeugte sich tief. Und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und Jerusalem taten es ihm nach, und sie beteten den Herrn an. Das ganze Volk betet unter der Leitung von Josaphat den Herrn an. Und was passiert? Es passiert was, was oft in der Anbetung passiert. Gott spricht. Gott spricht durch den Heiligen Geist, in diese Situation. Denn wenn sich eine Gemeinde versammelt, um Gott anzubeten, dann entsteht ein Raum des Heiligen Geistes. Und da kann es passieren, dass er spricht. Und so spricht der Heilige Geist in diese Situation rein. Gott spricht und was sagt er? Er sagt das, was er so oft sagt, wenn Menschen in Furcht sind. Er sagt, hey, habt doch keine Angst. Verliert nicht den Mut. Und dann sagt er noch, nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Das ist das pure Evangelium. Das ist das pure Evangelium. Gott sagt in dieser Situation, ihr braucht keine Angst haben. Ich bin doch da. Ihr braucht nicht mal zu kämpfen. Ich bin doch derjenige, der für euch kämpft. Ich bin doch der, der euch vorangeht. Deshalb habt keine Angst. Das heißt, in der Anbetung erfahren wir das pure Evangelium, die Zuwendung Gottes, die bedingungslose Gnade, ich bin für dich da, du musst gar nichts tun. Und jetzt ein Wort zu der Gestik und den Gefühlen in der Anbetung. Ich habe ja schon gesagt, bei König Josaphat zeigt sich das auch hier in Vers 18, können wir das sehen. Er verbeugte sich tief in dieser Anbetungshaltung. Und es gibt viele, die denken, also zur Anbetung, zum Lobpreis gehört das Gefühl dazu. Das Gefühl ist sogar grundlegend. Also Lobpreis hat was mit Gefühl zu tun. Und weil Menschen, vor allem gefühlsbetonte Menschen, wenn die Lobpreis machen, dann äußert sich das halt durch irgendwelche Gesten, die sie machen. Sei es, dass sie die Hände heben oder die Augen zumachen oder sich eben auf den Boden knien oder so. Das sind halt die ein bisschen emotionsgeladen sind. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um Gefühle. Auch bei Josaphat geht es nicht um Gefühle. Wenn das so wäre, wenn das Gefühl für die Anbetung wichtig wäre, ich glaube, vor allem wir Deutsche, wir haben es ja nicht so mit dem Gefühl, dann müssten wir wahrscheinlich auf die Wiederkunft Christi warten, bis wir anbeten könnten. Das Gefühl ist nicht das Entscheidende. Lobpreis ist keine Sache des Gefühls, aber es ist offensichtlich eine Sache, wo der Körper manchmal mitgeht. Aber nicht, weil es das Gefühl sagt, sondern weil man sich dafür entscheidet. Auch da wieder. Der Josaphat hat bestimmt kein gutes Gefühl gehabt, aber er hat sich entschieden im Kopf, ich knie mich jetzt hin, ich zeige mit der Geste, dass ich mich dem lebendigen Gott unterwerfe. Da brauche ich kein Gefühl dafür. Ich brauche auch kein gutes Gefühl, um die Hände zu heben. Das kann mir mein Verstand sagen. Es geht nicht um das Gefühl, es geht um eine Entscheidung. Entscheide ich mich, dass ich Gott anbete, dass es auch körperlich werden darf oder nicht? Das ist wie bei der Liebe auch. Wenn ich meiner Frau nur dann sagen würde, dass ich dich lieb habe, wenn ich gerade ein hundertprozentiges romantisches Liebesgefühl habe, dann wären wir längst geschieden wahrscheinlich. Ja, Liebe ist auch Entscheidung. Liebe ist die Entscheidung, jemanden anderes zu lieben. Und das Gefühl zieht danach immer wieder. Aber es ist nicht nur, es ist natürlich auch Gefühl, keine Frage, aber es ist nicht nur ein Gefühl. Es ist viel, viel mehr. Wenn ich meinen Kindern, wenn ich die nur dann in den Arm nehmen würde, wenn ich gerade ein richtiges, wohliges Liebesgefühl habe, das wäre traurig. Ich muss sie doch gerade dann in den Arm nehmen, wenn es mal nicht stimmt. Dann ist es doch wichtig. Also, so ist es mit der Anbetung auch und so ist es auch mit der Entscheidung, dass auch mein Körper bei der Anbetung mitgehen darf. Und das Gefühl ist dann oftmals die Folge, die schöne, positive Folge von dieser Entscheidung. Warum ist das mit dem Körper jetzt so wichtig? Der Bibel scheint es offensichtlich wichtig zu sein. Ich habe euch mal ein paar Stellen mitgebracht aus Psalmen aus dem Neuen Testament. Es gibt eine Geste, die kommt beim Lobpreis, bei der Anbetung offensichtlich häufig vor. Im Psalm 63 heißt, so will ich dich preisen mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Oder Psalm 134, erhebt eure Hände zu dem Heiligtum. 1. Timotheus 2, dann im Neuen Testament, so will ich tun, dass die Männer an jedem Ort beten und heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Das heißt, dass der Körper mitgeht, hat offensichtlich eine Bedeutung, hat eine gewisse Gewichtigkeit für die ganze Sache. Sie deutet ja was an, diese Gestik. Ja, ich wende mich dem zu, von dem ich alles erwarte. Es gibt auch, muss ich kurz mein Handy hier ablegen, es gibt auch manche, die im Lobpreis ganz bewusst so machen. als Haltung, als Gestik, ich kann nichts bringen. Ich bin auf dich angewiesen, auf alles, was du mir da hineinlegst. Also der Körper, der hat was zu sagen, wenn ich Gott anbete. Und warum ist das Körperliche so wichtig? Es gibt einen ganz einfachen, nicht mal biblischen Grund, sondern einen psychologischen Grund, warum es durchaus Sinn ergibt, dass der Körper bei der Anbetung auch mitgeht. Und zwar glaube ich, dass wenn ich den Körper in der Anbetung im Gebet beteilige, dass ich mich dann von meinen Sorgen und Ängsten nicht mehr leiten lasse, sondern dass es mir hilft, mich auf was anderes zu fokussieren. Wenn ihr mir nicht glaubt, kurzes Argument, das in die Richtung geht. Schaut euch mal die drei Herren an. Wenn man voller Sorgen ist und man macht einen einfachen Spaziergang wie der Kollege hier, dann kann ich während dem Spaziergang können die Sorgen durchaus mich noch beschäftigen. Ja? Ich gehe langsam und die ganze Zeit gehen mir die Sorgen durch den Kopf und die Ängste. Das heißt, da funktioniert es noch relativ gut. Wenn ich wie der hier jogge, dann kommt es auf meinen Fitnessgrad an, wie fit ich bin. Ja? Wenn man richtig fit ist, dann kann es durchaus auch noch sein, dass einen die Gedanken, all die Sorgen, der nächste Arztbesuch, dass einen das beschäftigt und dass einen das umtreibt. Aber wenn man einen Sprint macht, wo du alles gibst, wo du alles aus dir rausballern musst, um wirklich schnell ins Ziel zu kommen, der macht sich keine Gedanken über seinen nächsten Krankenhausaufenthalt. Der hat nur ein Ziel, der will mit seinem Körper so schnell wie möglich am Ziel ankommen. Das heißt, je stärker der Körper beteiligt ist, umso mehr fokussiert man sich auf ein einziges Ziel und lässt andere Dinge hinter sich. Das ist ein ganz einfaches psychologisches Argument, um zu sagen, dass der Körper, die Körperhaltung durchaus eine Rolle spielt, eben auch bei der Anbetung. Wenn ich den Körper beteilige, dann bin ich mehr bereit, anderes loszulassen, um mich auf den einen auszurichten, von dem ich jetzt alles erwarte. Wir biegen in die Zielgerade ein. Lobpreis ist also ein großes Geschenk, das Gott uns macht. Es ist ein geistlicher Raum, den wir betreten können und der uns hilft, wirklich uns zu fokussieren, auszurichten auf den lebendigen Gott, gerade dann, wenn es schwierig wird. Und jetzt schauen wir uns noch den Schluss an. König Josaphat verbeugte sich also tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und aus Jerusalem taten es ihm nach. Also sie nehmen diese körperliche Geste ein und beteten so den Herrn an. Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehat und Korach und begannen den Herrn, den Gott Israels, mit sehr lauter Stimme zu loben. Ja, jetzt ging es in Richtung Halal, jetzt wurde es fast ein bisschen exzentrisch. Also sie haben richtig Lobpreis gemacht. Und dann früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Josaphat zu ihnen: Hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Heer vorangingen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Ja, er macht direkt weiter mit der Anbetung, sogar jetzt in der Kampfsituation noch. Und jetzt kommt es, in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Noch bevor Josaphat in den Kampf zieht, versammelt er nochmal seine ganze Gemeinde und sie beten Gott an. Und dann geht es früher morgen los und es geht direkt mit der Anbetung weiter. Und dann passiert es, dass in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen, greift Gott ein und macht genau das, was er verheißen hat, was er versprochen hat. Ihr müsst nicht kämpfen. Ich bin es, der für euch kämpft. Eure Aufgabe ist es, wendet euch mir zu, vertraut mir, wirft euer ganzes Vertrauen auf mich und nicht auf Pan und die Panik. Und dann werde ich für euch den Sieg erringen. Anbetung, ihr Lieben, hat Kraft, hat eine geistliche Kraft und sie bringt uns in einen Raum, der uns Gott einfach ganz nahe bringt. weil wir dann nicht auf unsere Sorgen schauen, weil nicht die dann auf unserem Thron des Herzens sitzen, sondern da sitzt der allmächtige Gott. Da gehört er auch hin. Ich möchte noch kurz beten. Vater, danke, dass du derjenige bist, der allmächtig ist, dass du der bist, der alles in seiner Hand hält. Und danke, dass du so groß bist, dass wir keine Angst haben müssen vor Heeren, die uns vielleicht im Leben begegnen. Da gibt es so viel, was uns beschäftigt und belastet. Aber wir können unser Vertrauen auf dich setzen. Und wir können jetzt gleich, wenn wir gemeinsam wieder singen, unser Vertrauen auf dich werfen in der Anbetung. Und dir ja im Glauben antworten. Und dir sagen, ja, wir vertrauen dir. Wir wollen dich verherrlichen, wir wollen uns auf dich ausrichten, mit dir gehen. Und dann wirst du für uns den Sieg erringen. Amen. Du bist die Kraft, singen wir jetzt. Das nächste Lied im neuen Liederbuch, die Nummer 25. So, wir beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für so Menschen wie Josaphat, die uns zeigen, wie wir durch Lobpreis und durch Anbetung eine neue Perspektive auf dich bekommen können. Hilf uns, dass wir gerade in Situationen, in denen wir Angst haben, auf dich schauen können und nicht auf die Angst, die uns lähmt. Du bist der allmächtige Gott. Du hast alles in deinen Händen. Hilf uns, dass wir in diesem Vertrauen auf dich wachsen können. Und so bitten wir dich heute auch für die Feinde deiner Kirche. Wir bitten dich für Formen von Herrschaft, die das Christentum unterdrücken. Kämpfe du für Recht und für Freiheit. Kämpf du für unsere leidenden Geschwister in aller Welt, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben. Herr, wir bitten dich für unser Land. Führe du die Führungskräfte und zeige ihnen, was gut ist für alle. Wir bitten dich für Israel, für alle, die unter Krieg und Unterdrückung leiden. Schenke Zeiten des Friedens und des Wohlstands. Und Herr, wir bitten dich für unsere Kranken in unseren Gemeinden, für die Leidtragenden. Berühre auch sie mit deiner heilenden und wohltuenden Hand. Und jetzt bitten wir dich, dass du mit uns gehst in die neue Woche und dass du uns zu Werkzeugen deiner Liebe machst. Wir wollen dich ehren, dich anbeten, auch mit unserem Leben. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen nochmal Platz, loben unseren Herrn nochmal mit dem nächsten Lied, wo es darum geht, dass er uns aus der Tiefe ziehen kann. Lied Nummer 611 im Gesangbuch. Meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Halleluja. Ich lobe meinen Gott, der mir damit ich frei bin. Halleluja. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der meine Angst betreibt, damit ich atme. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden.
So, wir kommen schon zu den Abkündigungen. Zunächst möchte mir Ihnen Herr Haag ganz herzlich danke. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß gar nicht mehr, haben Sie sich eigentlich vorgestellt am Anfang?
Nö, das
dann ist, es an mir
ist nicht so wichtig.
Also auf jeden Fall, der Herr Haag ist Pastor, Pfarrer in Gronau.
Genau, Präforst.
Ja.
Genau.
Also vielen Dank für das Halten des Gottesdienstes und für diese guten Anregungen zum Lobpreis. Das kommt uns Schwaben ja entgegen, wenn wir nicht so ganz viel Gefühl machen müssen, also bereithalten müssen. Und auch alle anderen danke mir, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben. Das Opfer letzten Sonntag für die eigene Gemeinde betrug 93 Euro. Vielen Dank dafür. Und das Opfer heute ist für die Diakonie der Landeskirche bestimmt. Und jetzt darf der Willi. Ich muss leider da noch schwätzen, ja, weil das Mikro ist
aktiviert. Ja, jetzt am Donnerstag haben wir wieder ein Männervesper hier in Höpfigheim zum Thema Gesellschaft unter Druck. Immer stärkere Polarisierung und zunehmende Schärfe im Mit- und Gegeneinander. Was früher einmal die politische Mitte war, scheint sich von den Rändern her aufzulösen. Dazu eine immer kompliziertere Nachrichtenlage. Wie behält man darin einen klaren Kopf? Wie kann eine gesunde Meinungsbildung gelingen? Und welche Rolle können christliche Werte dabei spielen? Darum soll es gehen. Als Referent kommt Manuel Schittenhelm vom Männerwerk der Evangelischen Landeskirche. Das Männervesper findet statt in der Gaststätte Kurz Melchior Jägerstuben. Beginn ist um 19 Uhr mit gemeinsamem Vesperessen und so gegen 20 Uhr wird dann der Vortrag beginnen bis 21 Uhr, werden wir sehen. Herzliche Einladung dazu. Und wie immer, liebe Frauen, die Bitte, schickt eure Männer.
Habe ich schon gedacht, die Frauen wären auch eingeladen. Sie schicken die Männer. Also, jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Nächsten Sonntag ist hier wieder um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer John Walter Siebert aus Oberstenfeld. Also der Ehemann von der Frau Siebert, die letzte Woche da war, also auch Pfarrer, im Rahmen des Kanzeltausches im Kooperationsraum. Jetzt noch ein paar Informationen zur Kirchengemeinderatswahl. Also diese Wahl wird ja am 30. November, am 1. Dezember, am 1. Advent sein. Die Wählerliste, also alle Leute, die berechtigt sind, den Kirchengemeinderat zu wählen, wird vom 20. bis zum 24. Oktober, von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 12 Uhr zur Einsichtnahme bereitgehalten. Gegen den Inhalt der Wählerliste ist bis zum 24. Oktober 2025, 18 Uhr, Rückeinsprache, also beim Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, möglich. Wer an den verschiedenen Tagen Ansprechpartner ist und wo Sie die Liste einsehen können, entnehmen Sie bitte dem Schaukasten und den Steinheimer Nachrichten. Dann geht es noch, am 1. Advent wird neben dem Kirchengemeinderat auch die Landessynode gewählt. Das ist das Parlament unserer Landeskirche. Im Landkreis Ludwigsburg kandidieren 17 Personen. Am Montag, 20. Oktober, stellen sich diese Personen an zwei Orten vor. Um 14.30 Uhr im Evangelischen Lichtenstern-Gymnasium Sachsenheim und um 19 Uhr in den Räumen der Evangelischen Jugendarbeit Ludwigsburg. Nachmittags stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten den Fragen der Schülerinnen und Schüler. Und am Abend werden die 17 Personen zu aktuellen kirchenpolitischen Themen befragt, wie zum Beispiel, wo sollte Kirche am wenigsten sparen, wie schnell sollten Kirchenbezirke fusionieren und sollten die Kirchengemeinden möglichst viele Gebäude abgeben oder behalten. Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen rund um die Kirchenwahl finden Sie auf der Seite des Evangelischen Kreisbildungswerks Ludwigsburg. So, bevor wir den Segen erbitten dürfen, singen wir das Segenslied, die Nummer 146 in dem kleinen Büchlein, und als Nachspiel dürfen wir eine Toccata von Johann Pachelbel hören. Und dann möchte ich noch der Traude Puhan ganz herzlich danken, weil als ich gestern in der Kirche war, hat noch jemand ganz anders geübt an der Orgel, und leider ist unsere normal vorgesehene Organistin heute krank geworden und Traude ist ganz kurzfristig eingesprungen, und dafür danken wir ihr ganz besonders herzlich.
Ja, ich wünsche euch auch eine gute Woche mit hoffentlich vielen Möglichkeiten, auch kurze Zeiten der Anbetung vielleicht in den Alltag einzubauen. Geht hin im Frieden und unter dem Segen unseres Herrn. Es segne und es behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Musik.